Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Heute sind wir zurück mit einer regulären Folge. In den vergangenen Wochen haben wir 4 extra Folgen aufgezeichnet zum Thema KI und Bildung. Heute sprechen wir wieder über KI, aber wir öffnen das Thema und wollen wissen, was der Stand der Dinge in Baden-Württemberg ist. Wo sind die spannenden KI-Innovationen in der Wirtschaft, wo in der Verwaltung? Was kommt als nächstes auf uns alle zu? Und wir diskutieren über KI-Kompetenz. KI-Kompetenz ist kein Nice-to-have, sondern ziemlich verbindlich etwas Notwendiges, und zwar laut KI-Verordnung ab Februar 2025. Über all das spreche ich mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Professor Dr. Tobias Keber. Herzlich willkommen, lieber Chef.
Hallo, Chuck.
Und wir haben einen Gast heute. Björn Beck ist da. Er leitet das Innovationslabor der Landesregierung Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg kennt ihn jeder, der irgendwas mit KI macht. Für die 2, 3, die ihn noch nicht kennen, hier kurz zur Person. Björn Beck war zwischen 2003 und 2011 Gründer und anschließend Gesellschafter eines Unternehmens im Bereich der Entwicklung webbasierter Software-as-a-Service-Anwendung. Er wechselte dann in den höheren Justizdienst des Landes Baden-Württemberg und war Richter und Staatsanwalt. 2017 ging er in die IT-Leitstelle des Justizministeriums. Dort befasste er sich mit der Digitalisierungsstrategie der Landesregierung Digital BW und mit der Einführung der E-Akt in der Justiz Baden-Württemberg. Im vergangenen Jahr folgte der Wechsel zum Innovationslabor der Landesregierung. Er kennt sich also ziemlich gut damit aus, was im Land gerade KI-mäßig los ist. Herzlich willkommen, Björn Beck.
Vielen lieben Dank für die Einladung und schön, dass ich da sein darf.
Zunächst eine Frage an Sie, Herr Beck. Wenn man mal so schaut, was Sie in den vergangenen Jahren so gemacht haben, Sie scheinen sich Themen zu wählen, die, ich will mal sagen, anwenderorientierte Verwaltungsmodernisierung genannt werden könnten. Kommt das so hin und warum ist das so?
Ja, ist ein spannender Gedanke. Den habe ich so tatsächlich heute zum ersten Mal gehört. Aber ich denke, man kann sagen, er kommt hin. Warum ist es so? Ich denke, weil ich immer wieder versuche, mich in die Anwenderinnen und Anwendereien zu versetzen. Also nicht ein Projekt anzugehen und zu sagen, wir bauen jetzt Programm Y für Zweck X, sondern wirklich hinzugehen und zu fragen, wie geht es euch denn bei der Arbeit? Was müsst ihr tun? Was habt ihr für Probleme? Und wirklich jemand war, der immer den Anwenderinnen und Anwendern viel zugehört hat. Und wenn man viel zuhört, dann merkt man tatsächlich auch in der Fläche der Verwaltung, da kommt ganz viel zurück. Da kommt mehr zurück, als man tatsächlich umsetzen könnte. Aber so sind wirklich aus vielen Ideen dann viele, viele Projekte entstanden, die wirklich sehr nah an der Praxis oder vielleicht auch an den Problemen der Anwenderinnen und Anwender waren.
Wir haben heute viele spannende Themen und ich fange mal ganz allgemein an. KI ist in Baden-Württemberg ein Riesenthema, ein ziemlich großes. Damit wir das auch so ein bisschen einordnen können, wer sind denn hier alles die Akteure? Können Sie uns so ein bisschen auf die Reise nehmen, so eine Einordnung geben, wer was macht?
Sehr, sehr, sehr gerne. Ja, das ist immer natürlich so eine Einordnung schwierig, weil dann vergisst man viele. Es gibt viele, viele Akteure und deswegen gleich mal vorneweg die Entschuldigung. Jeden, den ich jetzt nicht nenne, der ist trotzdem ausdrücklich mitgenannt. Tatsächlich geht unsere Akteurslandschaft wirklich von den Akteuren jetzt rein in der Verwaltung, über die wir auch sprechen können. Also alle Ministerien, alle Ressorts und auch viele Kommunen sind da schon wirklich gut auf dem Weg, im Bereich KI sich voranzumachen. Geht weiter dann, klar, der spannende Bereich der Forschung. Wir haben wirklich im Bereich der Forschung tolle Standorte. Wir haben einen KIT, wir haben ein Alice-Institut, das letztes Jahr veröffentlicht wurde. Wir haben das große Cyber Valley, das wirklich europaweit und international bestens vernetzt ist, wo wirklich Forschung auf Spitzenniveau passiert, auch anwendungsbasierte Forschung. Ich habe viele Startups beispielsweise auf den Cyber Valley Days gesehen, war total beeindruckt, was technisch eigentlich schon geht, was noch nicht in der Anwendung ist. Und wir haben dann komplementär zu dieser ganzen Forschung wirklich auch viele, viele Bereiche, wo KI angewandt wird, konkret angewandt wird. Da zuvorderst wahrscheinlich unser IPAI zu nennen, der Innovation Park Artificial Intelligence in Heilbronn, wo wirklich die große Vision versucht wird, umzusetzen und aufzubauen auf einem 26 Hektar großen Areal, sehr modern, modernste Architektur, da so ein Zuhause eben für menschenzentrierte KI zu schaffen, wo auch ganz viele Akteure sich engagieren, federführend die Dieter-Schwarz-Stiftung, die ja im Raum Heilbronn stark verwurzelt ist. Und wir haben aber auch ganz viele klassische Unternehmen, würde ich fast sagen, wirklich normale Unternehmen vom kleinen mittelständischen Unternehmen, auch Startup bis hin zum Konzern, die sich wirklich heute schon mit KI beschäftigen und die wir auch in regelmäßige Austauschformate einladen, im Staatsministerium wirklich auch mit der Hausspitze, mit dem Wissenschaftsministerium. Also ich würde sagen, wir haben eigentlich die ganze Bandbreite oder die volle Ladung an KI-Kompetenz hier in Baden-Württemberg, was für mich schon ja wirklich gewissermaßen einzigartig ist hier in so einem großen Bundesland.
Die Unis sind extrem stark, scheint mir, haben Sie auch gerade darauf hingewiesen, Herr Beck. Wenn ich nun schaue, wer bei uns auf der KI-Woche oder den KI-Wochen zuletzt da war in den vergangenen Jahren und berichtet hat, dann ist der Wissenschaftsstandort ziemlich weit vorne. Uni Tübingen auch zu nennen, aus Freiburg viele Wissenschaftler in anderen Standorten. Magst du aus deiner Sicht, Chef, kurz berichten, wer noch Akteure sind? Wir haben jetzt schon eine Vielfalt genannt. Aus deiner Sicht, wo du ja auch beratend aktiv bist oder wo wir als Haus beratend aktiv sind, gibt da noch andere, die zu nennen wären?
Ja, die Akteursebene ist natürlich bunt und viele, viele Forschende, auch Hochschulen. Und kann ich ja auch noch berichten, sozusagen aus vergangener Zeit, wo ich selber noch geforscht habe. Das ist ganz richtig. Aber neben diesen Akteuren, was ich besonders interessant finde, was man auch bei unserer KI-Woche gesehen hat, ist, wie inhaltlich bunt das Ganze ist. Also das eine ist, wer sind die Akteure, die AI-Landscape, nennen wir es mal so. Aber dann auch so die Themen. Also heute, wer KI hört, der denkt, oder oft wird das ja so ein bisschen verknappt auf Large Language Models und was kann ich alles mit ChatGPT machen. Aber das ist natürlich ein Sandkorn verglichen zu dem, was es in dem Bereich alles gibt und was sich alles tut. Spannend vielleicht, im Sommer gab es mal eine Abfrage auf Ebene der Ministerien. Da ging es um Projekte. Was haben wir denn im öffentlichen Sektor für Projekte, die etwas mit KI machen? Und das waren, ich glaube, über 54. Also jetzt, die nur dort aufgenommen waren. Wahrscheinlich sind es in Wirklichkeit noch viel mehr. Und was ich da so spannend finde, ist wie inhaltlich bunt. Ne? Also worum geht es in diesen Projekten? Das kann was zur Textzusammenfassung sein, zur Bildanalyse, zur Dokumentenanalyse. Korrekturassistenz ist dabei, ein Schwärzungstool. Vorstrukturierung ist dabei. Ein Projekt dient dazu, Tiere zu zählen, automatisiert. Ne? Also wie viele Schafe sind es denn jetzt zum Beispiel? Oder auch die Auswertung von Vogelstimmen. Ja? Also welcher Vogel ist es denn, den wir da hören? Und, also Hintergrund auch Naturschutz und Ähnliches. Aber was wir auch haben zum Beispiel, da haben vielleicht der ein oder andere vielleicht Angst davor, die Fallauswahl prüfungswürdiger Steuerfälle, ja, dass man also guckt, ne? auch da, man muss Kapazitäten ja so verorten, dass es irgendwie Sinn macht und dann macht es unter Umständen eben Sinn zu schauen, von 1000 Fällen kann ich mir nur einen angucken, ne? Und da kann ich mir Assistenz leisten, KI gestützt, ne? Also es ist wahnsinnig bunt, die Landschaft.
Tobias Geber hat gerade ein Schwärzungstool erwähnt. Das haben Sie bei uns mal vorgestellt für den Bereich der Justiz bei einer der KI-Wochen, wenn ich mich recht erinnere. Nun sind Sie im InnoLab aktiv. Was macht das InnoLab genau? Vernetzt das die Leute? Fördert das die Leute? Denkt es? Testet es? Können Sie noch mal konkret zum InnoLab sagen, was da Rolle und Funktion ist?
Ja, sehr gerne, genau. Und auch vielleicht zu diesem Schwärzungstool, das Sie angesprochen haben, das ich in der Tat letztes Jahr vorgestellt habe. Da war ja der Hintergrund, dass so wenig Gerichtsurteile veröffentlicht werden. Nur so, ich glaube, man spricht von 1% aller Urteile, die dann am Ende so den Weg in die Öffentlichkeit finden. Und es liegt ja in der Regel gar nicht daran, dass eben die Richterschaft nicht veröffentlicht möchte, sondern eben, dass diese Anonymisierung sehr aufwendig ist und dann eben en passant zur normalen Arbeitszeit passieren muss. Und da sieht man wirklich auch ganz spannend, Herr Keber, wie Sie es geschildert haben. KI, finde ich, hat die Besonderheit, so total kleinteilig zu sein. Wir merken Schwärzungstool, Tierzählungs-KI. Also es gibt halt alles. Und das ist für mich, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, so ein Wesensmerkmal von KI auch, dass wir so tief in so kleine Geschäftsprozesse reinkommen und dadurch halt viel zersplitterter sind als mit einer reinen Textverarbeitung. Und das schließt dann auch so an unsere Aufgabe an, jetzt im InnoLab, also wir versuchen eben genau solche Punkte zu identifizieren, wo gibt es jetzt wirklich was Spezifisches oder auch was Abstraktes, wo wir reingehen können und beweisen können, Technologie funktioniert. Das ist so erstmal die Aufgabe das InnoLab, wir wurden auch mal mit Trüffelschweinen verglichen, die dann rumziehen und eben nach dem Trüffel suchen, ne, dem Ding, das es eben wert ist, ausgebuddelt zu werden, voranzutreiben und dann vielleicht auch ans Licht zu heben und zu nutzen. Und KI
ist eben, Schlimmeres, oder?
Es gibt Schlimmeres, ja. Ich war erst irritiert, aber dann so im näheren Nachdenken fand ich es ganz nett. Und so ist es im Prinzip, ne? Wir scouten, wir schauen, was passiert. Und so sind wir am Ende eben auch auf die Large Language Model Technologie 2021, 2022 gestoßen, so vor dem GPT-Hype, vor dieser GPT-Welle noch, die in Baden-Württemberg sich da herauskristallisiert hat bei einem Startup, das dann auch so einen KI Champions Award gewonnen hat. Und da hat das InnoLab gesagt, ach, das ist ja interessant, man kann Texte transformieren, man kann da andere ummodellieren, so wie wir es von GPT kennen. Nur es gab GPT noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Und dann haben wir uns da drauf gestürzt und eben mal experimentiert, was kann man jetzt im Verwaltungskontext mit dieser Technologie machen. So ein bisschen fühle ich mich im InnoLab wie so eine taktische Ebene. Ne? Wir haben eben viele strategische Menschen, die Politik trifft strategische Entscheidungen oder die obersten Gremien, und wir haben auch viel im Bereich operative Tätigkeit, da wird dann umgesetzt, da wird dann wirklich das IT-System gebaut, und wir versuchen immer so ein bisschen in dieser Gesamtmelange an Technologie eben den Überblick zu behalten, was ja vor dem Hintergrund dieser Themenvielfalt, die ja auch jetzt KI betrifft, sei es der Datenschutz, wir sitzen ja heute hier bei Ihnen als Landesdatenschutzbeauftragter, sei es aber auch neue Regulierungen, die KI-Verordnung, sei es neue Anforderungen an die Informationssicherheit. Also ich habe mehr denn je den Eindruck, man muss versuchen, den Gesamtüberblick nicht zu verlieren. Und so wie Sie es schildern, Herr Keber, diese vielen, vielen Systeme, die schreien ja geradezu nach einem Gesamtüberblick, den wir da bewahren müssen. So, aus all diesen Ideen heraus ist das InnoLab geboren, letztlich auch vielleicht aus diesem einfachen Gedanken von was Henry Ford, ne, wer immer nur das Gleiche tut und andere Ergebnisse erwartet, der ist halt auch ein bisschen wahnsinnig, und deswegen hat man einfach gesagt, wir probieren was Neues. Wir siedeln mal so ein InnoLab, eine Technik- und Innovationseinheit an, am Sitz des Ministerpräsidenten, was wirklich sehr ungewöhnlich ist am Staatsministerium. Und ich meine, es ist bundesweit auch einzigartig. Und ich finde, das hat dann doch so ein paar Ergebnisse hervorgebracht, dieser neue Weg, die dann einfach auch mal anders gelaufen sind als jetzt eben in den bewährten Linienstrukturen.
Bundesweit einzigartig war auch das Thema F13, als es kam. Das ist so eine Verwaltungs-KI, die helfen soll, bestimmte Prozesse zu begleiten. Ich würde gerne wissen, was da gerade der Stand der Dinge ist, damit, falls auch das die Leute noch nicht gehört haben, kurz zwei Sätze Zusammenfassung, was ist F13, was kann es, was soll es können, und dann, wo stehen wir? Und die Frage würde ich sozusagen an beide richten.
Gerne, ja. Also F13 kann man sich vorstellen, vielleicht ganz stark vereinfacht wie so ein GPT, aber für die Verwaltung. Also es bietet die Möglichkeit, Large Language Models, also die Technologie eben hinter diesen ganzen Textanwendungen im Internet mit KI, auch in der Verwaltung zu nutzen. Warum auch in der Verwaltung? Man könnte jetzt auch sagen, ja, benutzt doch ChatGPT. Einfach auch in der Verwaltung, aber da haben wir natürlich massive Probleme. Ne? Wir wissen nicht, wo fließen unsere Daten hin. Vielleicht fließen die sogar im schlimmsten Fall in das Modell ein und sind dann irgendwie daraus vielleicht sogar wieder reproduzierbar, ne? Wenn man die da immer wieder reinhämmert. So, also wir haben da massivste Sicherheits-, Datenschutzthematiken, wirklich, wir wissen nicht, was passiert am Ende mit unseren Daten. Und für uns war schnell klar, naja, unsere E-Mails, unsere Akten, die sind derart sensibel, wir werden die nie jetzt in eine außereuropäische Cloud reinwerfen und damit irgendwelche Dinge tun, weil uns am Ende ja gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, finde ich, eine besondere Sorgfaltspflicht irgendwo auch trifft. Ne? Man kann sich bewusst dafür entscheiden, ich gehe jetzt irgendwie nicht in ein US-Netzwerk oder in ein chinesisches oder russisches Netzwerk und vernetze mich da und mache Social Media. Ja, man kann aber dem Staat an irgendeinem Punkt einfach nicht entgehen. Und ich finde, deswegen trifft uns so diese besondere Pflicht. Und für uns war von Anfang an klar, diese transformierenden Technologien, die nutzen ja alle seit ChatGPT irgendwie im Alltag. Ne? Das Handelsblatt hatte Anfang des Jahres mal tituliert, 7 von 10 Beschäftigten nutzen KI im Arbeitsalltag, ohne dass der Arbeitgeber es zugelassen hat. Also es ist ja wie mit der Google-Suche oder mit den Bing-Suche oder was auch immer es an Wettbewerbern gibt oder halt auch mit Online-Übersetzungsdiensten. Es ist so hilfreich, dass die Beschäftigten eigentlich danach lechzen, das zu haben. Und uns war klar, wenn wir es nicht schaffen, ein zumindest äquivalentes oder einigermaßen äquivalentes Angebot zur Verfügung zu stellen, dann werden bei Hunderttausenden an Menschen, die tagtäglich zur Arbeit gehen, werden Daten abfließen. Das war für uns irgendwo klar. Und insoweit war das Ziel des F13-Projekts eben, die Large Language Models für die Verwaltung zur Verfügung zu stellen. Zunächst haben wir mal Prompts, also Eingaben an das KI-Modell vordefiniert, fass mal den Text zusammen, ne, da musste niemand prompten, da konnte man eine Datei hochladen, Knopf drücken, also sehr, sehr niederschwellig, einfache Anwendung. Und wir haben uns jetzt in diesem Jahr dafür entschieden, auch wirklich einen freien Chat anzubieten, der sehr herausfordernd im Bereich der Schulung ist, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, der viele Freiheiten lässt, der wirklich viel ermöglicht, der aber auch eine große Herausforderung an uns stellt. Ja, und so haben wir, wenn man so möchte, ich finde das Bild jetzt nicht so ganz passend, aber in einem Satz wäre es, wir haben halt das ChatGPT für die Verwaltung gebaut, aber im landeseigenen Rechenzentrum betrieben, bei der BitBW, zusammen mit dem Digitalen Ministerium, wirklich auf souveräner Infrastruktur, sodass wir am Ende sagen können, alle Daten, die reinfließen in unsere KI, die werden auch bei uns intern verarbeitet und verlassen nie eben die Hoheit der Landesverwaltung.
Ist doch erstmal gut, oder?
Das ist erstmal sogar sehr gut. Also dieser Aspekt digitale Souveränität und Daseinsvorsorge. Also ich glaube, da müssen wir tatsächlich moderner denken. Also F13 ist ein Beispiel. Aber wir haben ja bei der KI-Woche zum Beispiel mit Herrn Haschler gesprochen, der ja im Bereich der Schule unheimlich viel macht. Ja, und dann kann man natürlich da überlegen, naja, die Schülerinnen und Schüler sollen ja auch ausgebildet werden, sollen ja auch AI-Literacy, ne, from the scratch lernen sozusagen. Und das geht eben nur, wenn man es auch macht. Das ist wie beim Fahrradfahren, kann man ein Buch drüber lesen, ist dann aber halt schwierig. Ne? Und dann kann man natürlich einmal versuchen, Dienste, die es gibt, nennen wir sie mal ChatGPT, datenschutzkonform zu betreiben, indem man sie kapselt und durch technisch-organisatorische Maßnahmen eben schaut, dass bestimmte Datenflüsse nicht vonstatten gehen. Oder man kann von Beginn an sagen, ich mache eine Infrastruktur oder setze auf eine Infrastruktur, die ich, soweit es irgend geht, kontrollieren kann. Und dann kann man sich natürlich dann auch am Ende des Tages, Herr Haschler zum Beispiel hat gesagt, es wäre ja toll, wenn man bei der BitBW ein Open-Source-Model, also Llama zum Beispiel, laufen lassen könnte, um das dann über Schnittstellen an den Schulen auszurollen. Ja, also das sind bestimmt gute Ideen. Und ich glaube, da muss man auch weiterhin in diese Richtung denken. Das kann sein, dass das manchmal ein bisschen länger dauert und das ist natürlich, kostet das auch. Aber dass man sagt, naja, es gibt doch schon fertige Lösungen aus der Steckdose, die dann aus den Vereinigten Staaten oder sonst woher kommen. Ich glaube, das ist nicht der nachhaltige Weg. Der nachhaltige Weg ist wirklich, dass man guckt, möglichst viel auch selbst und vor allem kontrollierbar zu machen. Ja.
Es wird ja auch immer leichter, ne? Dieses selber machen. Wir spüren das jetzt über die Projektlaufzeit von F13, so vor 2-3 Jahren. Da musste man ja jeden Stecker und alles selber bauen. Heutzutage gibt es auch Open Source Frameworks und es gibt auch europäische Anbieter, die ganz viel sozusagen schon wirklich fertige Technologie liefern. Und wir haben es ja auch geschafft, so ein Open Source Modell mal in Betrieb zu nehmen bei uns im Rechenzentrum, bei der BitBW. Das ist alles gar nicht so schwierig, wie man sich's vorstellt. Klar ist diese Versuchung groß und ich habe auch schon auf eine US-Cloud selber ein Modell deployed und habe mir da einen tollen Chatbot aufgebaut. Das mache ich selber an einem Wochenende, obwohl ich noch nicht mal gut programmieren kann, nur so ein bisschen. Ne? Und das ist halt einfach diese unfassbare Einfachheit. Ich glaube, da fehlen uns noch so ein bisschen die Gegenangebote. Deswegen finde ich sehr charmant zu sagen, hey, wir stellen so ein Sprachmodell zur Verfügung über eine standardisierte API und dann kann da jeder seine Anfragen halt gegen Rechenzentrum BitBW oder wo auch immer schicken, anstatt gegen Rechenzentrum und das vielleicht die Daten dann abfließen lässt ins Ausland. Ich glaube, solche Grundlagen brauchen wir.
Gerade bei Schülerinnen und Schülern, also wenn ich besonders vulnerable Gruppen habe.
Genau. Und ich glaube, man könnte das wirklich machen, so technische Basisdienste zur Verfügung stellen. Gar nicht das komplette Fachverfahren, sondern wirklich sagen, hey, wir stellen euch ein LLM, wir stellen euch eine API zur Verfügung. Solche Dinge, das ist ein guter Ansatz.
Zur Nutzung an Schulen und wo KI angewandt wird und KI-Kompetenz kommen wir gleich noch. Ich würde gern noch mal einen Moment bei der Verwaltung bleiben. Was passiert eigentlich, wenn eine KI auch mal Blödsinn liefert? Wer checkt das gegen? Ich habe mich das gefragt. Sprachmodelle funktionieren ja auf Wahrscheinlichkeitsbasis. Kann ich einen Verwaltungsakt per KI dann erlassen? Ein Bescheid braucht doch mehr als eine Wahrscheinlichkeit, oder?
Ja, das ist so ein Punkt, wenn man in ein Projekt reingeht, dann muss man sich von diesem Gedanken so ein bisschen lösen. Das ist tatsächlich die Frage, die kommt am Anfang. Ne? Geht man in die Verwaltung? Kann ich einen Bescheid damit machen? Geht man in die Justiz? Kann ich ein Urteil damit machen? Ja, theoretisch schon, aber darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht wirklich, und da schließt sich so der Kreis zu dem, was Herr Keber schilderte, was es eigentlich an kleinteiliger KI gibt. Nehmen wir doch mal zum Beispiel ein Rechtsamt irgendwie, das in Wohngeldsachen tätig ist oder ein Gericht, das in Dieselsachen tätig ist. Da erwartet ja nicht die Sachbearbeiterin, der Sachbearbeiter, dass jetzt eine Technologie kommt, die von quasi Eingang des Schreibens bis Erlass des Bescheids alles macht. Ne? Es gibt ja bestimmte Prozessschritte, die sind einfach sehr aufwendig. Ne? Ich habe vielleicht einen umfangreichen Schriftsatz und mich interessieren eigentlich nur fünf Sachen in diesem Schriftsatz. Oder ich will nur gucken, hat der Wohngeldbeantragende jetzt alle Unterlagen mitgeschickt und sind die Kontoauszüge plausibel? Also diese einzelnen Prozessschritte, Und die müssen wir uns anschauen. Und ich finde, wenn wir uns die anschauen, dann können wir tatsächlich sehr gute Ergebnisse liefern. Ich glaube, man kann es aber, also man könnte es noch globaler beantworten und sagen, wir müssen uns im Grunde daran gewöhnen, dass es wie Internetsuchmaschinen, solche Phänomene oder Übersetzungsdienste, die gibt es jetzt halt noch eine Spur vielleicht schärfer, weil man doch Texte bekommt, die sich gut anhören. Aber am Ende ist es das gleiche Phänomen. Ich kann jetzt bei einer Internet-Suchmaschine eingeben, wie ist XY zu lösen, bekommt Treffer 1 und entweder ist der richtig oder nicht. Also diese menschliche Komponente, die darf man nie vernachlässigen. Allerdings finde ich, wir sind in so einer frühen KI-Phase. Ich sage immer ganz gern, wir haben so viele low-hanging fruits. Also jeder, der sich jetzt schon ausstreckt und versucht, die schwierigen Sachen zu machen, der macht sich unnötig viel Arbeit, weil wir können ganz unten sozusagen das Fallobst noch einsammeln mit wirklich Dingen, die überhaupt nicht schwer riskant sind oder so, die einfach so im Vorfeld sind, wirklich repetitive Routinetätigkeiten, sei es irgendwie die Benennung von Schriftsätzen. Das machen heute Menschen. Da kommt ein Schriftsatz rein und sagt vielleicht, wenn es das System nicht kann oder keine Metadaten mitgeliefert werden. Okay, das ist jetzt ein Schreiben vom 13. Oktober, ne, hinterlegt solche Metadaten in der E-Akte. Ich sage, in einem normalen Verwaltungsverfahren sehe ich da das Risiko äußerst gering, wenn da jetzt mal Eingangsdatum 13. Oktober, 16. Oktober draus wird. Das fällt im Zweifel aus, man findet es nicht gleich, aber es ist jetzt nicht entscheidungsrelevant. Und das wäre so eigentlich mein Wunsch, den wir an die Verwaltung hinbekommen müssen. Hey, es geht nicht darum, wird KI die Richterinnen und Richter ersetzen, sondern wird KI einzelne Prozessschritte automatisieren, Klammer auf, so wie es eigentlich die Prozessautomation schon immer getan hat, nur dass es jetzt vielleicht andere Prozessschritte sind.
Wo stehen wir so levelmäßig im Vergleich zu anderen Ländern des Bundes, so vom Ranking her?
Also wir stehen absolut unangefochten auf Platz 1. Okay. Nein, das ist natürlich immer schwierig, Lokalpatriotismus beiseite. Ich finde, viele Länder haben viele Stärken in unterschiedlichen Bereichen und gehen leider auch in unterschiedlichen Bereichen dann teilweise unterschiedliche Wege. Ne? Eigentlich wäre es ja schöner zu sagen, so wie meine Apps auf dem Smartphone, warum ist es eigentlich so schwierig, eine KI aus Bundesland A ins Bundesland B zu transferieren, sodass die dort auch sinnvoll genutzt werden kann? Ich glaube, alle haben sich auf den Weg gemacht, alle legen mehr oder weniger vor. Ich habe aber wirklich besonders Respekt vor den Bundesländern, die sagen, lasst uns nicht 17 Mal der Bund plus die Länder plus die 1000 Kommunen in Baden-Württemberg losrennen, sondern wir schauen uns auch mal die Entwicklung an. Zum Beispiel F13 sind wir viel im Austausch mit anderen Ländern. Und ich finde es eigentlich toll, wenn jemand wirklich sagt, wir stellen jetzt den Lokalpatriotismus hinten an und wollen mit euch sprechen, können wir nicht Synergien heben. Da habe ich größten Respekt davor und bin wirklich jemand, der das auch gern tun würde. Wir haben jetzt vier, fünf Anwendungsbereiche in F13. Es wäre doch genial, wenn jetzt morgen ein anderes Bundesland zu mir kommt und sagt, hey, wir haben eine KI gebaut, um irgendwelche Antragsinformationen zu extrahieren, um was auch immer zu tun. Und ich könnte die KI übernehmen, bei der BitBW ins Rechenzentrum hängen und sie würde nächste Woche laufen. Das wäre für mich eigentlich der Punkt, wo ich so richtig stolz wäre oder sagen würde, ich habe eigentlich die Verwaltungsdigitalisierung durchgespielt.
Dafür muss man übrigens noch nicht mal zentralisieren, sondern das geht auch innerhalb eines föderalen Prinzips, dass man sagt, einer für alle. Also einer ist vielleicht an einer Stelle schon relativ weit und hat sehr viel Expertise. Und da meine ich, das müsste man dann nutzen und allen zur Verfügung stellen. Also so wäre das für meine Begriffe ideal. Ja.
Und datenschutzrechtlich, wenn ich nochmal den Switch mache, wir haben jetzt viele Anwendungsbeispiele gehört, ein paar Fragen habe ich dazu noch. So datenschutzmäßig, wie gehst du da ran? Sind das immer die gleichen Fragen, die du stellst? Oder wie versuchst du dich an einer Anwendung zu nähern, wenn du sie einordnen willst? Gibt es da spezielle...
Wir haben da eine ganz große Checkliste. Nein, also natürlich kann man versuchen, mit Checklisten zu arbeiten. Ne? Aber das Wichtige an der Stelle ist tatsächlich, und das ist ja eine Herausforderung, die man auch nur interdisziplinär gescheit abbilden kann, der Jurist muss es sich erklären lassen, wie die Technik geht. Also das ist beim ganzen IT-Recht so, ich muss wirklich verstehen, was passiert da, um es dann einordnen zu können. Ja, und das kann man auch sehr häufig innovationsfreundlich tun. Aber man muss erstmal verstehen, wie die Technik geht. Und da muss der Jurist und der Techniker sich zusammensetzen. Und der eine muss versuchen, den anderen zu verstehen, soweit es ihnen geht. Und das heißt, man muss sich aber die Projekte tatsächlich anschauen. Ja, und es gibt tatsächlich ganz viele Konstellationen, wo man dann auch sagt, wenn man das mal risikoadäquat sich anschaut, dann ist diese reine Assistenz, in der der Mensch eben nicht ersetzt wird, sondern irgendwas Repetitives durch ein System gemacht wird, auch nicht so furchtbar tragisch im Sinne von, der Datenschutz macht da irgendwas unmöglich. Auf der anderen Seite, wenn man Konstellationen hat, die vielleicht auch mit Gesundheitsdaten oder Ähnlichem arbeiten, ne, oder Daten über eine Verurteilung und Ähnliches, dann muss man das sich ein bisschen anders angucken. Ne? Das heißt aber, man muss sich die einzelnen Abläufe genau anschauen. Ne?
Herr Beck, Sie haben gerade 4, 5 Sachen erwähnt, die zum Beispiel F13 kann. Chef, du hast gerade von 54, weiß nicht, so viel Anwendung gesprochen. Um es plastisch zu machen, gibt es einen Bildgenerator, KI-Bildgenerator für die Verwaltung, Herr Beck?
Ein Bildgenerator gibt es noch nicht, aber ich hätte total gern einen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Einmal, weil ich viele Präsentationen mache und das extrem hilfreich fände und weil ich auch da überzeugt bin, es hätte schon einen Mehrwert, wenn wir da nicht eben auf die üblichen außereuropäischen Angebote zurückgreifen müssen. Und es ist ja jetzt in Baden-Württemberg witzigerweise auch vor ein paar Wochen so ein Unternehmen plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht, das wirklich auf Weltniveau so eine bildgenerierende KI gebaut hat, die jetzt dann aber wiederum, da kam die Negativmeldung, es sei in X ehemals Twitter eingebaut worden und sorge dort dafür, dass man eben sehr, ja, sag ich mal, nicht akzeptable Inhalte produziert. Ich weiß nicht, ob die sogar strafrechtlich relevant waren, Politiker in irgendwelchen historischen Nazi-Uniformen oder solche Geschichten. Also jedenfalls war es geschmacklos und eigentlich will man sowas.
Ungefiltert sozusagen.
Ne? Sowas will man nicht haben, genau. Ja. Ungefilterte KI. Ich bin überzeugt davon, so diese bildgenerierende KI, die ist nochmal eine Spur gefährlicher in Anführungszeichen, ne, weil man damit schon viel, sag ich mal, Unfug machen kann. Wir hören ja jetzt im Bereich von Schulen zum Beispiel, es gab in Spanien letztes Jahr ein Statement von der Justizministerin, da gibt es halt wirklich Deepfakes von Schülerinnen, ne, wie die irgendwie nackt dargestellt werden, wie die gemobbt werden und fertig gemacht werden, bis hin, dass solche Menschen dann Selbstmord oder sowas begehen. Und ich finde, das sind so schreckliche wirklich Auswirkungen, dass man da, glaube ich, schon sich gut überlegen muss, wer bekommt solche Tools in die Hand, wofür nutzt der die Tools? Klar, und am Ende spielen da natürlich auch, ne, datenschutzrechtliche, urheberrechtliche Fragen eine Rolle. Also wie ist das alles in so ein Modell reingekommen? Ich bin aber jemand, der sagen würde, hey, wenn wir jetzt als Staat nicht so ein Modell auch mal her tun und das, sage ich mal, und nach bestem Wissen und Gewissen in Betrieb nehmen, auch mit jetzt unserer zuständigen Datenschutzbehörde, nämlich dem LFDI, der mir gegenüber sitzt, durchzusprechen. Also man kann ja so unfassbar viel dadurch halt auch lernen. Ne? Ich glaube, wenn man von vornherein sagt, wir fassen es gar nicht an, von daher ist schon der Plan, dass wir gerne bildgenerierende KI haben wollen. Die Frage ist halt, wem stellen wir es am Ende alles zur Verfügung? Wie groß machen wir den Nutzerkreis? Und ich meine, am Ende kann man sich da auch die Frage stellen, wer braucht es eigentlich? Also wer braucht es eigentlich? Es brauchen vielleicht Menschen, die viel unterwegs sind, die viel irgendwie präsentieren, die Folien machen, Infomaterial machen. Da könnte ich mir das gut vorstellen, dass hilfreich ist, weil ich greife halt schon auf Internetdienste jetzt im Moment zurück mit generischen Eingaben. Dann machen wir einen Berg mit einem Bergsteiger, der den Gipfel erklimmt und dann nehme ich das für eine Präsentation. Aber es ist, glaube ich, kein leichtes Thema. Also wir haben im Moment im Prinzip nur in Anführungszeichen textverarbeitende KI-Systeme überwiegend, aber klar werden wir auch sprachverarbeitende und bildverarbeitende KI nutzen wollen oder werden sie zumindest nutzen können. Vorteilhaft, die Frage ist, ob wir sie nutzen und nutzen dürfen.
Sprache zu Text?
Sprache zu Text, genau. Heutzutage sitzen ganz viele Menschen noch da, die Bänder abtippen und mein Feedback gibt ja schon generelle Bürotools und ich habe wirklich immer das Feedback bekommen, ich lese lieber einen KI-Text-Korrektur. Das kommt immer wieder so, dieses Feedback. Und da wäre es doch einfach schön, so ein Tool zu haben, wo ich meine Aufnahme mal reinziehen kann. Könnte für verschiedenste Zwecke gut sein. Auch im Bereich, ich weiß nicht, Barrierefreiheit könnte das mal eine Rolle spielen. Wenn man jetzt gehörlos ist, dann könnte man sich so einen Podcast vielleicht anhören, ohne dass ihn jemand abtippen muss. Ich sehe da schon Benefits, aber es ist auch wieder sehr spezifisch wahrscheinlich, dieser Anwendungsbereich.
Oder Übersetzung, Chef, auch denkbar.
Klar, Übersetzung. Natürlich, dass wir arbeiten ja hier auch zum Teil in unserer Stabsstelle, wenn wir viele Texte übersetzen müssen, auch mit bestimmten Diensten. Und die liefern dann mehr oder weniger gute Ergebnisse. Und auch da, ne, risikobasiert. Es kommt halt darauf an, wofür ich es nutze. Wenn ich jetzt ein Lehrbuch, also ein Leitfaden KI zum Beispiel, übersetzen wollen würde, dann kann man sagen, ja gut, das klingt vielleicht nicht so gut und ist vielleicht sogar inhaltlich an der einen Stelle falsch übersetzt, weil ein Wörtchen, ne, Standard bedeutet was anderes aus der technischen Sicht als im rechtlichen Bereich, dann ist das ein Fehler. Aber wenn ich solchen Fehler vielleicht mache, wenn es um ein Asylverfahren geht oder Ähnliches, die Fehler haben eine ganz andere Tragweite. Ne? Und vor dem Hintergrund muss man das jeweils sich genau anschauen.
Wo geht die Reise hin? Wir haben jetzt mal sozusagen uns angeschaut, die Verwaltung guckt sich ganz viele Dinge an, probiert, testet, versucht die Leute auch zusammenzubringen. Es gibt schon Anwendungen. Was sind die nächsten Schritte? Worauf stellen wir uns jetzt ein oder sollten wir uns einstellen?
Also die Frage muss man so damit beantworten, dass wir nochmal diesen Schritt an den Anfang zurückgehen. Das war uns ein sehr guter Anfang. Man merkt, es sind diese 50 Anwendungen, die sehr spezifisch sind. So. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass wir wirklich eine Flut an Anwendungen sehen werden, die einzelne Teile von Geschäftsprozessen, ne, wieder rekurrieren auf das Urteil, das nicht komplett geschrieben wird, aber wo vielleicht vorher eine KI mal ein paar Dinge rausgefiltert hat für einen Richter oder für einen Sachbearbeiter, dass der einfach weiß, okay, jetzt liegt gerade eine Akte mit folgendem Sachverhalt vermutlich vor mir, ohne dass so eine KI eben von vornherein in irgendeine Schublade so ein Verfahren schieben darf, sondern eher so im Sinne von, ich kriege mal einen Aktenspiegel wie von meinem wissenschaftlichen Mitarbeiter oder vielleicht, ne, die Richter kennen es, von einem Rechtsreferendar, da verlasse ich mich ja auch nicht drauf, aber ich habe einen ersten Zugriff vielleicht auf so ein Verfahren. So. Und es werden sehr spezielle Anwendungen sein. Deswegen für mich ist eigentlich schon länger klar, wir müssen uns ganz viel inzwischen jetzt mit IT-Architektur und Standardisierung beschäftigen. Weil wenn wir am Ende 1000 KI-Funktionalitäten haben, und es werden mehr als 1000 sein, bin ich überzeugt davon, dann können die ja nicht alle auf unterschiedlichen Betriebsgrundlagen beruhen. Es kann nicht ein Linux und ein Windows-Server und eine Datenbank XY und eine Datenbank Z da sein, sondern wir müssen ja schon versuchen, so wie es die Smartphone-Betriebssysteme geschafft haben, ne, da kann heute ein Mensch in Singapur sitzen und mir eine App programmieren, die auf meinem Gerät lauffähig ist, weil der genau weiß, in welcher technischen Umgebung bewege ich mich. Und so meine große Vision wäre, die öffentliche Verwaltung zumindest in diesem Bereich KI-Services so transparent und standardisiert aufzustellen, dass wir einen neuen KI-Dienst von diesen vielen, die da kommen werden, ziemlich einfach im Rechenzentrum in Betrieb nehmen können. Weil inzwischen ist es eigentlich schon so, den Geschäftsprozess mit KI zu unterlegen, ist eigentlich manchmal einfacher, als diese KI-Software dann in ein Rechenzentrum reinzupacken. Das hat nicht nur rechtliche Fragestellungen, auch Fragen, wie ist es denn datenschutzrechtlich, wo in welchem Netzbereich, wie ist es informationssicherheitstechnisch, aber wirklich auch harte technische Fragen. Und wenn wir es schaffen würden, einen gemeinsamen Standard zu finden, wie KI-Services betrieben werden und die wiederum dann integrieren in andere Dienste, nehmen wir mal die Zusammenfassungsfunktion. Warum sollte jetzt eine Akte, ein Fachverfahren, ein E-Mail-Programm, warum sollten die alle eine eigene Zusammenfassungs-KI bauen? Ich kann doch eine bauen und die anbinden an alle Systeme auf einer standardisierten Technik. Ne? Und dann habe ich mir schon ein Drittel an Entwicklungsaufwand gespart. Und wenn ich das noch mit 3 anderen Ländern zusammen mache, dann bin ich schon bei einem Neuntel wahrscheinlich Judex non-calculat, aber irgendwie in die Richtung dürfte es gehen. Also für mich ist inzwischen weniger die Anwendungsebene eigentlich das Entscheidende, sondern die technische, die Infrastruktur und die Schnittstellenebene. Das ist das, wo für mich jetzt heute schon die Musik spielt, weil ich das Thema auch schon sehr lange ja machen darf. Und irgendwann ist man es halt leid, einen Leuchtturm zu bauen, der dann aber da auf seiner Halbinsel vor der Küste vor sich hin leuchtet und nicht den Einzug in die Fläche schafft. Das ist ja das, was wir wollen, eine wirklich Entlastung in der Fläche zu erzielen, wenn wir so ein System bauen.
Jetzt habe ich Sie eingeleitet und beschrieben als einen anwenderorientierten Menschen. Also Mehrwert, KMUs, BürgerInnen und andere sozusagen äußere Außenstehende, die mit der Verwaltung kommunizieren. Top 3 Mehrwert durch diese Infrastruktur mit KI?
Also generell sieht man ja oft die Verwaltung so dem Vorwurf ausgesetzt, und das sind dann mehr als 3 Vorteile, die man darunter subsumieren kann, dass wir intransparent sind, ne? dass es schwierig ist, wer ist die Anlaufstelle, wo bekomme ich mein Förderbescheid. Und ich glaube, da hat man wirklich schon viel investiert. In Baden-Württemberg haben wir so ein Serviceportal, ServiceBW nennt sich das, aber es ist halt wirklich eine Flut an Informationen, und diese Flut an Informationen so aufzubereiten, wirklich, dass man sie, sag ich mal, mit normaler Technologie dann als normale Anwenderin, Bürgerin irgendwie findet, das ist schwierig, ne? Und da sehe ich tatsächlich viele, viele Potenziale so allein schon, und das ist wieder low-hanging fruit, ne? Wenn ich so eine Website habe, wo ich einfach eine Frage stellen kann, wenn das mal gut funktioniert, ne? Hey, ich heirate irgendwie im Ausland, muss ich was beachten? Ich habe ein Startup und brauche eine Förderung, wo kann ich hingehen? So all die Themen irgendwie, die Menschen im Alltag betreffen, wenn man die sozusagen so, wie man es gewohnt ist, und ich mache es ja selber, und es gibt ja nicht nur diese unsäglichen GPTs, es gibt ja schon viel bessere KIs, ne, die so Frage-Antwort-KI, die man die nennt. Ich habe heute in meinem Pressespiel gelesen, es gibt sogar ein neues Verb, das heißt Plexen. Statt googeln. Ja, Plexen sei jetzt das neue Googeln sozusagen. Ich verrate jetzt nicht, was es ist, vielleicht am Ende des Podcasts. Also wenn wir es schaffen, so ein bisschen in diese Richtung zu gehen, ich stelle eine Frage, ich kriege eine Antwort, dann ist viel geholfen. Ich glaube, wir müssen da höllisch aufpassen, vielleicht so abrunden noch. Ich bin Kunde eines Telekommunikationsanbieters, wie wahrscheinlich jeder im Raum und auch alle Hörerinnen und Hörer. Und die, finde ich, übertreiben es manchmal aber mit diesem Dialogsystem. Ne? Also wenn dieses Dialogsystem dir den Eindruck vermittelt, du sollst nur abgewimmelt werden und sollst keinen Menschen mehr erreichen, dann, finde ich, wird es schwierig. Aber wenn wir es wirklich schaffen, relevante Informationen schnell zu finden, dann fände ich das sehr gut. Und wenn man jetzt wirklich mal in die Zukunft schaut, es gibt ja tatsächlich Staaten, die nicht unter diesem tollen Schirm des Rechts leben wie wir. Ne? Also es gibt nur wenige Demokratien tatsächlich prozentual. Ne? Ich glaube, weniger als 20-25% der Staaten sind Demokratien, wenn überhaupt. Der Schirm des Rechts, wie wir ihn haben, der ist nicht überall so gespannt. Wenn sie teilweise in Südamerika einen Rechtsstreit haben und da vor Gericht gehen, dann haben sie Glück, wenn sie überhaupt ein Urteil kriegen. Und vielleicht kriegen sie aber nach 10 Jahren auch erst ein Urteil. So. Und für mich stellt sich schon die Frage, und ich finde, dann wird es aber auch, ne, moralisch und ethisch, also wäre es nicht vielleicht manchmal besser, auch wirklich in so Bereiche reinzudenken, wo der Staat einfach nicht mehr leisten kann, was er leisten müsste, zumindest durch Technologie für die Bürgerinnen und Bürger eine Entlastung zu sorgen, gerade in diesen Staaten, wo es schwierig ist. Aber da ist man natürlich schnell in so einem Bereich, ne? Dann bin ich in der KI unterworfen, entscheiden dann KI-Systeme irgendwelche Fälle, wie kriege ich dann wieder diesen menschlichen Zugriff? Aber uns muss bewusst sein, den Luxus, den wir in Europa haben, den hat nicht die ganze Welt. Und da sehe ich schon eine Chance, ethisch vertretbar, wirklich halt eben auch global, vielleicht manche Dinge zu verbessern.
Schön. Ja, besser die KI als gar kein Urteil. Es ist eine Frage, über die kann man drüber nachdenken. Man muss erstmal schauen, was geht mit Assistenz, also wo können wir effizienter werden, ohne gleich den Human aus dem Loop rauszunehmen. Ja, also ich glaube, vielfach stellt sich die Frage nicht. Und von daher, ja, denke ich, sind wir da erstmal auf einem guten Weg. Ja.
Die KI-Verordnung wurde jüngst im Europäischen Amtsblatt veröffentlicht. Die Zeit läuft also bis zur Geltung. Viel wurde über die KI-Verordnung gesprochen, teilweise auch sehr hitzig. Wenn wir jetzt so ein bisschen Abstand nehmen, wir haben den Text alle, der ist veröffentlicht, gelesen und die Reflexion dazu auch gehört. Wie würdet ihr die KI-Verordnung jetzt einordnen? Und wenn ich folgenden Referenzrahmen skizziere, ich mache es mal ganz groß. China, USA, EU, Europarat, G7, G20. Alle Handelnden wollen Regulierung in irgendeiner Form. Manche haben sie bereits. Wo steht jetzt die europäische KI-Verordnung, Chef? Was meinst du?
Ja, das interessante Finding an der Sache ist doch, am Anfang der Debatte hieß es, naja, jetzt gehen die in der EU ganz früh los und regulieren und vielleicht sollte man erstmal den Markt und die unsichtbare Hand und Ähnliches. Aber davon scheint man ja abgekommen zu sein. Ganz interessant in dem Zusammenhang, vielleicht packen wir das in die Shownotes, weil es durchaus lesenswert ist, die IAPP, also die International Association of Privacy Professionals, hat, das ist auch frei verfügbar im Netz, wenn man die Suchmaschine des geringsten Misstrauens benutzt. Die haben sich mal angeguckt, wo gibt es überall Regulierung, KI. Und wenn man sich das anguckt, das Dokument ist schon ja, knapp 30 Seiten stark, ist auch mit ganz vielen Zusatzinformationen. Was man jedenfalls feststellt, ist, dass eigentlich alle größeren Staaten, die auch die Möglichkeiten haben, ja, wird auch Staaten geben, Madagaskars ist wahrscheinlich nicht das allergrößte Problem KI, aber dass diese Staaten doch alle sich anschicken zu regulieren, durchaus unterschiedlich, übrigens auch schon sehr früh China. Dann muss man sich das eben genau angucken. Natürlich, die KI-Verordnung wird jetzt beweisen müssen, ob der Ansatz, den sie wählt, eine Art, ja, eine Mischung aus Grundrechtsschutz und Produktsicherheitsrecht, so beide Aspekte sind da so ein bisschen verwoben da drin. Und man wird jetzt sehen müssen, ob das funktioniert tatsächlich. Ich glaube nicht, dass es Innovation nachhaltig ausbremsen wird. Vielleicht dauert der ein oder andere Prozess ein bisschen länger, aber vielleicht ist es das wert. Die KI-Verordnung hat zumindest rote Linien, einigermaßen klare rote Linien. Manche haben auch noch so kleine Schlupflöcher. Aber so insgesamt, glaube ich, hat sie zumindest Potenzial, wie die Datenschutzgrundverordnung, die auch die ein oder andere Baustelle hat, wo man sagt, könnte man da nicht oder hätte man da damals nicht besser. Ja, aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, hat so zumindest das Potenzial, auch zu einer Art Goldstandard zu werden.
Goldstandard. Ich würde gerne nochmal den Unterschied, bevor wir darüber nochmal sprechen, Produkthaftungsrichtlinie, Grundrechtsschutz, kurz den Unterschied Was ist damit gemeint, dass nicht klar ist, ob die KI-Verordnung das eine oder das andere sei oder von beidem etwas habe?
Die hat von beidem ein bisschen. Ne? Also die denkt zunächst in Produkten und stellt die Frage, ist das ein sicheres Produkt? Ne? Also wir kennen das vielleicht jetzt von Medizinprodukt. Ne? Wenn ich ein Medizinprodukt habe, dann muss ich durch ein Zulassungsverfahren, also Beispiel irgendein Kleber, mit dem ich Haut klebe. Ja, das kann ich theoretisch mit Uhu-Sekundenkleber machen, was ja, wenn man kleine Kinder hat, weiß man das. Dieser Sekundenkleber hat keine medizinische Zulassung, obwohl das Zeug, was da drin ist, genau dasselbe ist wie das medizinische, aber eben nicht zugelassen. Aber das heißt also, diese Regulatorik guckt sich an, ob ein Produkt sicher ist. Also guckt also auf KI-Produkte. Und dann ist eben noch so ein bisschen Grundrechtsschutz, wie das auch zum Beispiel die GDPR tut, ist da eben auch noch drin. Ob das so ganz 100% nicht aufeinander abgestimmt ist, wird sich noch zeigen.
Okay. KI-Verordnung, neuer Goldstandard, Herr Beck?
Also ist interessant, diese Aussage, sozusagen Produktsicherheit, Grundrechtsschutz, so ein bisschen von beidem. Und ich könnte da noch hinzufügen, naja, sie ist tatsächlich auch so eine Regulierung, aber auch Innovation irgendwie offen halten. Also das ist so ein Spannungsfeld, finde ich, dass die KI-Verordnung an vielen Stellen irgendwie so äußert. Man merkt, glaube ich, so richtig diesen politischen Einigungsprozess, der da passiert ist. Ne? Die eine Fraktion hat gesagt, aber die Innovation und die Wirtschaft, und dann kommt an ganz vielen Stellen KMU und Startups und keine Belastung. Und dann wird es aber auch immer sofort wieder wegnegiert und gesagt, aber trotzdem muss das Prüfverfahren aber auch sicher sein. Also immer im Satz 2. Insoweit ist diese Analyse total richtig. Ich finde, sie ist sehr lang geworden, die KI-Verordnung, und das hört sich erstmal lustig an. Aber ich bin ja auch Jurist. Ich finde einfach so Gesetze, die so sehr lang sind. Ne? Und ich habe die mal durch so einen Textzähler gejagt, diese Verordnung. Sie hat, glaube ich, 620, 30, 40.000 Zeichen und eine Lesezeit von ungefähr 8,5 Stunden. Und das ist so eigentlich mein größter Vorwurf schon. Hätte man das nicht irgendwie auch kleiner hinbekommen können? Also im Sinne der Rechtssicherheit, im Sinne der Klarheit. Weil als ich jetzt diese Verordnung, ich habe mich intensiv mit ihr befasst. Herr Keber hat ja auch ein Buch dazu geschrieben. Ich bin auch dabei, sie zu kommentieren an einzelnen Stellen für einen juristischen Verlag. Und man spürt halt eine viel Redundanz, ne? So diese ganzen Zwiespalte, diese ganze, man könnte schon fast sagen Schizophrenie, die tritt dann wirklich immer wieder zutage. Ne? Oh, wir müssen doch, und es ist gefährlich, aber wir müssen auch die Innovation. Und ich glaube, man hätte es kürzer fassen können. Ansonsten bin ich inzwischen wirklich relativ entspannt, muss ich sagen. Klar, wir haben diese Hochrisiko-KI-Systeme. Ich glaube, da wird jetzt aber auch keine wirklich sagen, ja, die sollten wir jetzt einfach so auf die Menschheit loslassen. Ne? So Stichwort irgendwie Biometrie und irgendwelche Leistungsgewährungen. Also ich glaube, das ist schon ein gesellschaftlicher Konsens, dass wir sagen, diese KI-Systeme, die sollte man sich schon angucken, oder wenn die jetzt vielleicht Credit Scoring machen für mich, ob ich jetzt irgendwie noch was auf Raten kaufen darf, dann sollte das vielleicht schon irgendwie fundiert sein. Ne? Wir kennen ja alle die Aufreger über Scoring-Verfahren, und das jetzt noch multipliziert mit KI, wow, finde ich eigentlich Common Sense. Was mich so ein bisschen überrascht hatte, war die Aufregung, die KI-Verordnung ist ja schon, ich glaube, 21 losmarschiert mit dem Kommissionsentwurf, also auch lang vor GPT. Und dann kam GPT und da hat man so richtig die Panik gemerkt, jetzt müssen wir noch mal was draufpacken. Und dann kam noch die General Purpose AI on top in die Regulierung. Das heißt, man ist von diesem Produktsicherheitsgedanken weggegangen, ein konkretes Produkt mit einem konkreten Risiko, und hat gesagt, wenn so eine allgemeine KI sozusagen systemisches Risiko hat, dann wird auch die reguliert. Und ich finde, der Teil ist tatsächlich auch am wenigsten gelungen, weil er so hoppla die hopp reinkam. Ich glaube, der wird sich noch bewähren müssen. Sind da die angenommenen Rechenoperationen für ein systemisches Risiko, sind die angemessen oder nicht? Also ich kann Ihnen nicht sagen, ob 10 hoch 25 Flops oder 10 hoch 26 Flops gefährlich sind. Ich zweifle dran, dass das heute irgendjemand kann. Das müssen wir mal schauen. Und am Ende wird es, glaube ich, darum gehen, wie kriegen wir die umgesetzt, die KI von? Wir müssen sie gut umsetzen, wir müssen sie sauber umsetzen, wir müssen sie einheitlich in Europa umsetzen. Und dann bin ich persönlich inzwischen froh, dass wir nicht eine deutsche KI-Verordnung haben, eine spanische, eine italienische, sondern dass wir eine haben in Europa, wenn wir es auch schaffen, einen einheitlichen Anwendungs-Case da miteinander rauszuarbeiten, wie es denn jetzt gemacht wird.
Apropos Anwendung, die KI-Verordnung findet sukzessive ihre Anwendung. Damit komme ich zum letzten Punkt heute, über den ich sprechen möchte. Ab 2025, Februar 2025 etwa, müssen sich Verantwortliche darauf einstellen, auf das, was die KI-Verordnung KI-Kompetenz nennt. Chef, kannst du kurz dazu was sagen, was damit gemeint?
Tja, die AI-Literacy, ne? Mhm. An anderer Stelle hat man ganz früher Medienkompetenz gesagt, dann gab es die Digitalkompetenz, jetzt brauchen wir KI-Kompetenz. Und von einem Grundansatz her ist das bestimmt richtig. Also dieser Artikel 4, der sagt jetzt mal ganz stark vereinfacht, naja, wenn ich in einem Unternehmen oder einer öffentlichen Stelle in der Schule KI einsetze, dann muss ich alle, die mit dieser KI hantieren, entweder aktiv oder passiv, ausbilden. Also ich muss Schulungen machen. Und ja, also die KI-Verordnung ist an der Stelle tatsächlich ziemlich abstrakt. Also die sagt jetzt nicht konkret wie, ja, durch irgendwelche Schulungsvideos, durch die ich mich dann durchhangeln muss und die wegklicke. Das sagt die nicht, sondern ich muss es eben adressieren. Und das wird eine ganz große Herausforderung sein. Ich weiß von großen Unternehmen im Ländle, wir sind ja auch beratend tätig, dass die schon zum Teil gute Konzepte haben, auch mit verschiedenen Formaten arbeiten. Ich habe noch ein bisschen Bauchschmerzen tatsächlich bei einer kleinen Verwaltung oder einer kleinen Schule. Also die kleine Schule kann das nicht leisten. Und dann müsste es der Schulträger leisten. Oder man müsste das auf ministerialer Ebene vielleicht zunächst mal anstoßen. Da sehe und höre ich noch nicht so wahnsinnig viel. Und der 2. Februar, so wahnsinnig lange ist das nicht mehr.
Ja, in der Tat sehr weit eben gefasst. Man muss sich mal überlegen, was man macht. Ich persönlich denke da immer so an diese Informationssicherheitsschulungen, ne? Die laufen bei uns verpflichtend und dann kommt alle 4 Wochen so eine Mail und dann wird man wieder sensibilisiert. Ne, Achtung, so könnte eine Phishing-Mail aussehen und so weiter. Und ich finde die aber gut, also die funktionieren bei mir nicht. Saß diese Woche auch wieder da, bin kurz erschrocken. Es war aber nur eine sehr dilettantisch geschriebene Vertriebler-Mail. Ich dachte schon, es sei irgendein Fischer, der jetzt hier mich ausnehmen will. Und so ähnlich denke ich auch, wird man ja, diese klassischen Risiken, ne, die wir jetzt kennen, zum Beispiel, wenn ich mit so einem Chat mich unterhalte, dann kann der Falschaussagen treffen. Also ich spüre immer wieder, was uns jetzt in dem Raum und vielleicht auch den technikinteressierten Zuhörerinnen und Zuhörern irgendwie ganz klar ist, ist halt viel nicht klar, die einfach nicht in unserer Bubble irgendwie unterwegs sind und die sagen, hey, ich bin Verwaltungsbeamter, Papier ist mir eh am liebsten und Computer nutze ich nur, wo es sein muss. Und das ist ja auch okay, es muss ja nicht jeder ein Tech-Enthusiast sein. Aber ich finde es echt inzwischen extrem wichtig, spüren wir auch durch F13, zumindest so diese Grund-KI-Kompetenzen, ne, was für Fehler macht eigentlich eine KI? Sind halt andere Fehler als eine Suchmaschine. Eine Suchmaschine findet ein falsches Ergebnis, eine KI plappert halt irgendeinen Stuss raus, der sich aber gut anhört. Und ich find, wenn
die Weißlichtmilbe.
Die Weißlichtmilbe zum Beispiel, genau. Wobei ich nicht sicher bin, ob sie wirklich nicht gibt. Also ich muss mal zu Hause noch mal nachschauen. Und ich finde es inzwischen sehr wichtig und das ist auch was, was tatsächlich so im Moment jetzt in der Diskussion ist. Wie geht man es an? Wahrscheinlich wirklich erstmal über skalierende Maßnahmen, ne, über E-Learnings, über Videos, über Handouts. Aber da wird man echt am Ball bleiben müssen. Also das spüre ich jetzt schon im Kontext F13. Es kommen halt immer wieder die gleichen Fragen. Ne? Wofür ist jetzt eine RAG-Suche, also so eine KI-gestützte Dokumentensuche gut? Und wofür ist ein freier Chat gut? Ne? Ein freier Chat ist nicht gut. Für Wissensfragen nutze dafür bitte eine RAG-Suche. Ne? Ein freier Chat ist aber gut, um einen bestehenden Text zu transformieren. Das ist mir irgendwie so klar und dann muss man echt seine Fachbrille manchmal abziehen und sich überlegen, jemand, der eigentlich jetzt seinen Job machen will, der nicht zufällig mit IT oder KI zu tun hat, was muss der eigentlich wissen? Das ist, glaube ich, nicht so unfassbar viel im Moment, aber das sind halt wirklich die Risiken, die halt da sind. Ne? Und zum Beispiel bei KI muss man auch wissen, wenn ich was eingebe in ein Online-Chat-System, dann sind die Daten halt vielleicht für immer weg oder für immer woanders drin. Das sind so Dinge, die einfach auch neue Dimensionen irgendwie mit sich bringen.
Also da geht es nicht nur um, wie funktioniert sowas technisch, sondern wie nutze ich das? Was ist das KI als Gegenüber? Also was kann passieren? So ein gesundes
Nutzungskompetenz. Also gerade, ich finde das Beispiel, das ist schon sehr plastisch, weil wir ja hier im Ländle auch einen schon tragischen Fall mit dem Journalisten haben, der von einer KI, ja, am Ende des Tages, also er hat über bestimmte Verfahren als, ja, Gerichtsreporter berichtet. Und die KI hat, weil sein Name eben über den Texten immer als Autor stand, ihn zum Täter gemacht. Ja. Man benutzt, also es ist falsch, einen solchen Dienst, nennen wir ihn ChatGPT oder ähnliche, so zu benutzen wie eine Suchmaschine, weil eben Probabilistik so. Und jetzt weiß man das, hoffentlich, ja, dann ist aber der nächste Schritt, wenn man es nicht weiß, reicht dann ein einfacher Disclaimer und den gab es ja in dem Fall auch, ne? Da steht dann, ja, kann Mist rauskommen. Reicht das schon? Ja, also das ist ja so eine Art, das ist ja eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Also jeder hat so sein, ich brauche ein Stück AI-Literacy als Nutzender, dass die Plattform muss auch vielleicht darauf hinweisen. Also jeder hat da so ein Stück Verantwortlichkeit und erst dann in der Gesamtschau funktioniert es am Ende des Tages.
Okay. Also auch Diskurs tatsächlich darüber.
Klar, ist okay. Natürlich.
Ja, und das ist in der Verwaltung, ich komme nochmal darauf zurück, ganz viele KollegInnen, die ja vielleicht in einem Fachbereich schon 20, 30 Jahre arbeiten, jetzt neue Techniken sozusagen auch an bekommen, die sie nutzen können, ist natürlich viel Schulung auch wahrscheinlich gefragt. Ne?
Ja, aber da macht eigentlich KI gar nicht so eine große Besonderheit. Ich habe ja auch mal ein paar Jahre damit befasst, eine E-Akte einzuführen, dann verändert sich ja die Arbeitsweise vielleicht noch grundlegender, als es jetzt im Moment durch KI ist. Und ich kann mir jetzt mit KI irgendwelche Texte generieren lassen und kann suchen. Das ist ja jetzt noch nicht so der wahnsinnige Game-Changer. Das wird ein Game-Changer sein, da bin ich überzeugt davon. Das, was wir im Moment anbieten, ist noch sehr niederschwellig. Tatsächlich ist die Offenheit extrem groß, finde ich, von den Kolleginnen und Kollegen. Also wir haben mal so eine Umfrage gemacht, wie schätzt ihr es ein, F13, so eine Textassistenz, KI, wird die für euch einen Mehrwert bieten in der täglichen Arbeit, wenn sie, sag ich mal, eben weiterentwickelt ist, nur so ein bisschen wie halt die gewohnten Angebote, die man so nutzen kann jetzt im freien Markt. Das war noch zu Zeiten des Prototyps. Deswegen haben wir uns dann auch für den Chat entschieden, weil die Rückmeldung war tatsächlich, 70% haben gesagt, ja, es wird uns eine Unterstützung sein, so ein System. 20% haben gesagt, weiß nicht, aber ist ja auch okay, sollte man vielleicht nicht anbieten in der Umfrage, weiß nicht, 20%, und unter 10% haben gesagt, nee, sehen wir keinen Vorteil. Und das ist schon, wenn man so Umfragen schon öfters mal gemacht hat, ist wirklich ein extrem starkes Ergebnis, wenn 70% sagen, ja, wir sehen den Mehrwert, und es zeigt für mich wirklich auch so diese Offenheit. Ich glaube, man hat manchmal den falschen Eindruck von der Verwaltung, wenn man so denkt, ach, das sind doch alles die Bürohengste, die gar keinen Bock auf Technik haben. Ich glaube, die wollen halt einfach nur gute Technik. Ne? Die wollen einfach Produkte, die sie unterstützen. Da schließt sich so der Kreis zu dem Anwenderzentrierten. Wenn man wirklich ein Produkt zeigt, das den Geschäftsprozess unterstützt, habe ich noch niemanden getroffen, der gesagt hat, will ich nicht haben. Ne? Die haben nur gesagt, will ich nicht haben, wenn sie gemerkt haben, jetzt drückt man da irgendwie Papierprozesse in die digitale Welt und alles wird schlimmer. Und ich meine, wer kann es ihnen verdenken, will ich ja auch nicht haben.
Und ja, der Punkt, also es gehört aber auch zum Arbeitsplatz dazu, dass ich dann etwas von meinem Arbeitgeber bekomme. Ne? Also diese Schatten-KI oder Bring-Your-Own-KI, das würde ich für schwierig halten. Ne? Also dann braucht man auch tatsächlich ein Angebot, das es gibt.
Ja. Vielen Dank. Letzte Frage. Was wäre Ihre, Herr Beck, Lieblingsinnovation, auf die Sie warten, die aber noch nicht da ist?
Meine Lieblings-KI-Innovation wäre tatsächlich, ich träume ja schon lange von diesem KI-Betriebssystem. Ne? Wenn wir es schaffen würden, so standardisiert zu sein wie so ein Smartphone, dass wir echt die Apps, sage ich mal, in diesem Bild deutschlandweit austauschen könnten, dass ich nicht mehr immer der Innovation hinterherrennen muss. Ne? Wenn ich irgendwann sagen kann, hey, die Innovation kommt proaktiv zu mir, weil ich habe ein Betriebssystem und überall in Deutschland wissen die Menschen, so funktioniert Verwaltung, so kann ich souverän entwickeln, auf europäischen System, datenschutzkonform, sicher wirklich mit unseren Werten. Und ich muss nur noch so wie Alice im Wunderland dann den Mund aufmachen, ne, und die gebackenen Hähnchen KI-Apps fliegen mir rein. Das wäre schon ein Traum. Ne? Im Moment ist Innovation wirklich eine sehr, sehr, sehr starke Kraftakt. Man muss proaktiv losgehen, man muss Dinge verändern, man muss einsammeln. Wenn wir es schaffen, das umzudrehen, dieses Spiel durch standardisierte Grundlagen, das wäre eigentlich mein Wunsch. Ja.
Chef, gebackene Hähnchen, auch was für dich?
Gebackene Hähnchen, ja. Also also bei mir ist es tatsächlich, also so ganz, Es ist ganz, ganz klein und naiv. Wo ist die KI, wenn man sie braucht? Ne? Also ich bin häufig dabei, auch Präsentationsfolien zu machen. Ne? Und manchmal stelle ich das aus verschiedenen Quellen zusammen oder bastle Vorträge neu. Und ich habe immer Probleme mit der Formatierung. Und es ist egal, welches Office-Produkt das ist. Ja? Da frage ich mich immer, warum? Warum? Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache, dass also die Formatierung dann einheitlich ist und ich nicht da rumfriemle. Da wünsche ich mir KI. Ja.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Zwei wunderbare Innovationswünsche. Lieber Chef, lieber Herr Beck, vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Beck. Liebe ZuhörerInnen, ich hoffe, ihr hattet alle auch ein bisschen Freude am Zuhören. Und in den Shownotes haben wir ein paar Dokumente beigelegt, die könnt ihr euch anschauen. Und damit sage ich herzlichen Dank und bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.